Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik Digitech Spoilercast mit Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ich bin der Luca Fontana und heute besprechen wir die vierte Folge von der neuesten Staffel von The Last of Us. Und wie immer gilt, wir gehen richtig tief in die Materie mit Spoiler, aber wir besprechen nur die Spoiler, die bis und mit der heutigen vierten Folge vorgekommen sind. Wir werden also nichts vorwegnehmen, wo noch kommt, vor allem für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Und ja, ich würde sagen, wir legen gerade los. Oder ein kleiner Randkommentar noch. Letzte Woche, wer den Podcast auf Spotify geschaut oder gehört hat, der hat wahrscheinlich gemerkt am Anfang, habe ich das Audio nicht am richtigen Ort abgeschnitten. Ein guter Kollege von mir war so nett und so freundlich, mich darauf aufmerksam zu machen, 5 Tage später, damit es auch alle gehört haben. Danke Marcel für gar nichts.
Hey, immerhin.
Ich hoffe, das Mal habe ich es richtig mit dem Schnitt angebracht. Wenn ihr an dieser Stelle seid, werdet ihr das schon festgestellt haben, ob ich es das Mal geschafft habe oder nicht. So, vierte Folge, Day One. Fangt an, ich habe dem geschrieben, so die erste Szene, The Birth of Isaac. Wir sind in der Quarantänezone von Seattle im Jahr 2018. So die historische Einordnung in der Serienwelt ist der Ausbruch im Jahr 2003 passiert. Die Handlung selber von der ersten Staffel, die fängt 20 Jahre später an, also im Jahr 2023. Die zweite Staffel wiederum, die fängt 5 Jahre später an, im Jahr 2028. Und die fängt ja gerade mit der Neujahrsfeier an. Das heisst, wir wechseln ziemlich schnell ins Jahr 2029. Zwischen den Szenen, die man jetzt also sieht in Seattle und dem aktuellen Stand der Dinge, sind 11 Jahre. Die Mathematik ist aufgegangen, jedenfalls bei mir. Und ja, da im Jahr 2018 werden uns ein paar neue Charaktere vorgestellt. Vor allem der Isaac, der zuerst nur Sarge genannt wird. Der Isaac spielt von Jeffrey Wright. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und ich glaube, in dieser Folge sieht man auch, wieso. Das ist so ein Schauspieler. Ich habe ihn zuerst mal so richtig festgestellt oder so richtig wahrgenommen bei The Hunger Games. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche Rolle ich meine, die ja, dort auch in der Hungerspiel ist im Rollstuhl nach dem zweiten, dritten Teil, wo er so halb vom Blitz getroffen wird und so. Dort hat er auch schon mitgespielt. Aber ja, was haben Sie so das Gefühl gehabt, der Isaac, seine Einführung? Hat sie euch gefallen?
Ja, der Isaac, also der Schauspieler, der Jeffrey Wright, hat auch schon der Isaac im Spiel gespielt. Und das ist eine von den wenigen Rollen, die 1:1 übernommen wurde, sozusagen von den Schauspielern her. Die andere ist zum Beispiel jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Anführerin von den Fireflies, die Dunkelhäutige, die ja. Joel am Schluss erschossen hat. Wie hat die geheißen?
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, welche du meinst. Die, die ihm eigentlich den Auftrag gegeben hat, die Ellie auf Salt Lake City zu den Fireflies zu bringen.
Genau, oder? Richtig. Ich denke immer an die Tess, aber das ist nicht die Tess, die ich denke.
Das
ist die
Freundin, ja.
Ja, genau. Aber genau, im Spiel habe ich das auch schon sehr faszinierend gefunden. Im Spiel hat man aber nicht sehr viel von ihm mitbekommen. Man hat ihn nur kurz gesehen, weil halt oder neue Charaktere hast du eigentlich nur kennengelernt, wegen die Charaktere, die du am Spielen bist, bei den anderen Charakteren waren. Und es war schön, jetzt mal einfach in die Zeit zurückzuspringen sozusagen und Isaac seine Ursprünge zu sehen, eigentlich wie er von Fedra, also von der Regierungs-, wenn man noch Regierung kann sagen, Organisation, gewechselt ist zu den Wolves und den Moment hat können mitbekommen von seiner Geburt, von seiner zweiten Laufbahn oder dritten Laufbahn, je nachdem. Sehr, sehr cool gewesen und sehr spannend inszeniert, weil ich absolut keine Ahnung hatte, auf was das rausläuft, weil es halt eben diese Situation in dem Spiel nie gegeben hat.
Mhm. Michel, bist du auf seiner Seite gewesen, mit seiner Aktion?
Hast du's? Hey, ich bin so, es war so ein Ping-Pong gewesen. Ich bin so gewesen, also schon als er zuerst irgendwie so erklärt hat, warum die Leute Voters genannt werden, also Wähler, habe ich so gedacht, okay, gut, er hat das Prinzip, also er hat auf jeden Fall den Kern vom Ganzen ein bisschen verstanden, aber bin nicht so ganz draus gekommen und nachher jagt er da ja alle in die Luft. Dann bin ich so gewesen, wie geil, was für ein Penner, aber wie geil. Und dann bin ich so gewesen, ist er jetzt ein Guter oder ein Böser? Und dann bin ich so wieder gewesen, okay, wir sind bei Last of Us, du weißt es wie nicht. Also es ist so, es spielt alle, wieder ein bisschen mit dem, ja.
Es kommt halt wieder darauf an, auf welcher Perspektive du bist. Der Joel ist aus einer gewissen Perspektive auch ein verdammter Maniac.
So genau, es sind irgendwie alle. Und bei ihm habe ich so ein bisschen verstanden, hey, ich glaube, er hat sich einfach so ein bisschen von dieser ganzen Soldatengeschichte irgendwie so ein bisschen auch selber hintergangen gefühlt, glaube. Also so hat es ein bisschen auf mich gewirkt, so à la, hey, gewisse Leute, die dort sind und andere so richtig scheiße behandelt, oder wie der eine da erzählt hat von einer wie hat der geheissen? Irgend so eine Story.
Goldberg. Goldberg oder Greenberg.
Greenberg. Ja. Danke. Jetzt, die Greenberg-Story hast du so gesehen, auch die Leute haben einfach, die spüren sich gar nicht mehr. Und dass sie aus dem ausbrechen will, das verstehe ich mega. Und es scheint eine gute Sache zu sein.
Ich habe eben wirklich auch gefunden, die ganze Story, der ganze Setup war sensationell gewesen. Die Gruppe, eben, wie schon gesagt, die erzählt von diesen Voters, wie sie also Wähler brutal niedergeschlagen haben, weil sie ihre Propaganda verbreitet hat, oder wie es der Soldat, der seine Räubergeschichte erzählt, formuliert hat, sie hätten ihre Samen gespritzt. Also man kann das halt übersetzen mit Samen oder Saat, je nachdem, was man darunter verstehen will, was sie überhaupt die Pointe
also auf Deutsch hat es, glaube ich, wirklich Wichse genannt. So.
Ja, ich glaube irgendwie so, gell, eben, es ist je nachdem, wie du willst, halt die Pointe verstehen. Und der Punkt war der Greenberg, der hat natürlich gefunden, was, hure Perversling, der da an der Mauer rumwächst und so. Und der hat natürlich
sehr wortwörtlich genommen. Ja.
Der hat das sehr wortwörtlich genommen. Die haben halt eben da ihre Propaganda oder eben ihre Freiheitssachen erzählt. Und dann hat es einen anderen Soldat gehabt in dem Lastwagen, in dem Truppentransport, wo offenbar ziemlich neu ist, weil er hat gefragt, was sind denn Voters, was meint ihr damit? Und der Isaac hat gesagt, das ist eben die sich uns widersetzen, die haben früher mal Wahlrecht gehabt, die haben mal früher Freiheit gehabt, Demokratie. Und die Geschichte zeigt ziemlich deutlich, wie man da denen die Demokratie buchstäblich brutal niedergeschlagen hat, oder? Auch die Leute, die da ihre Propaganda, Murals, was auch immer gemacht haben, sind niedergeschlagen worden. Man kann das also sehr buchstäblich nehmen. Und ja, der Isaac sagt auch zu all den anderen Soldaten, der andere Soldat, der die Geschichte erzählt hat, der versucht sich wieder ein bisschen zu entschuldigen, sagt, hey, sorry Isaac, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und der Isaac sagt, ja, du, nein, ich weiss, du hast schon
nichts dabei gedacht. Offensichtlich nicht, ja.
Ihr seid alle zu hohl da innen. ihr seid alle Greenbergs da innen, was halt auch wirklich einfach ein bisschen zeigt, so der Stand der Dinge, wie die Fedra sich über im Recht sieht und halt auch einfach auf Menschen runterschaut und das Gefühl hat, ja, uns steht die ganze Macht zu. Und von dem her, ich habe das eine mega geile Szene gefunden. Das ist irgendwie in so einer kleinen Story-Räubergeschichte ist irgendwie mega viel Worldbuilding, weil im Kopf habe ich natürlich eben genau das gehabt, ja, wie ist das gekommen, warum ist Fedra plötzlich Propaganda, Zeug, Sachen, und da passiert mega vieles. Eigentlich in einer ganz kleinen Szene mit ganz wenig Dialog und der Isaac sagt vielleicht zwei Sätze in dieser ganzen Minute und du hast seinen ganzen Charakter aber schon komplett verstanden.
Ja, also, genau, das habe ich sehr schön gefunden. Eben, du weißt so genau so ein bisschen seine Hintergedanken, wo er steht und für was er steht. Das ist mega stark.
Noch spannende Hintergrundinfos. Der Craig Mazin, der die Episode auch geschrieben hat, hat als Inspiration für diese Szene hat er die zahlreichen Notizen genommen, die im Spiel findest. Also optionale Notizen, die in der Spielwelt verteilt sind. Nicht nur Notizen, sondern auch andere Sachen, die du optional kannst finden kannst, wie zum Beispiel einfach eben Leichen von Fedra-Leuten, die offensichtlich einen gewaltsamen Tod gestorben sind. Und er hat sich gedacht, hey, wie können wir die Sachen, die du während dem Spielen im sogenannten Environmental Storytelling mitbekommst, also so nebenbei mitbekommst, indem du die Welt erkundest, wie können wir die Infos, die dort implizit mitgegeben werden, wie können wir die explizit erzählen? Und das ist jetzt halt mit einem Flashback gelöst worden, was ich immer sehr cool finde. Und ähnlich war ja die Situation mit dem Bill und dem Frank in Episode 3 von Staffel 1. Dort hast du die Geschichte von Bill und dem Frank auch nur indirekt durch Notizen und durch kleine Anmerkungen mitbekommen und dann haben sie sich entschieden, halt das explizit zu zeigen und ich finde, das macht die Serie mega gut, so kleine Sachen rauszupicken und ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu geben und eben die Welt noch ein bisschen mehr auszubauen, als es vielleicht im Spiel war. Weil du halt dort beschränkt bist auf eine Perspektive oder wenige Perspektiven von den Leuten, die du spielst.
Mega. Das finde ich auch. Das finde ich immer wieder bei The Last of Us mega bemerkenswert, wie sie wirklich das Medium ausnutzen und nicht einfach eine Adaption machen, sondern wirklich, also doch, es ist eine Adaption, aber eben richtig gemacht. Nicht einfach eins zu eins kopiert und gesagt, das lange schon, das ist gut, sondern wie können wir weitergehen? Wie können wir die Welt noch mehr ausschmücken, noch mehr Fleisch dran machen? Wir haben die Möglichkeit, da Sachen zu machen, die man im Game nicht kann, weil im Game hast du Gameplay, du musst spielen deinen Charakter, du musst vorwärts kommen, du kannst nicht einfach ein bisschen Geschichte nebenbei erzählen und das ist genau so ein Beispiel und eben der der Isaac wird uns da mit so kurzer Zeit, er ist autoritär, er ist kompromisslos, er ist das Produkt von einem gebrochenen System, er ist nachvollziehbar irgendwo durch und trotzdem, wie wir später werden sehen, hure radikal, zumindest 11 Jahre später wird er nur radikaler sein, als er jetzt wahrscheinlich schon ist. Sensationell. Also, an dieser Szene habe ich absolut nichts zu meckern. Ganz ein guter Einstieg gewesen.
Dann haben sie auch mega gut nachher gespielt mit dem, weil gerade nach dem Intro kommt ja dann, wie Ellie und Dina die Fedra-Leute tot finden. Und also halt einfach die Leichen und sie wissen ja nicht, was passiert ist. Und das finde ich in dem Fall mega schön, wenn du das gespielt hast und weißt so, hey, du findest da vielleicht eine Mann, du findest es selber in dem Fall so vor und musst zuerst ein bisschen mit Notizen und anderen Infos ein bisschen herausfinden, was passiert ist. Und sie sind wie nicht so an dem Punkt bis jetzt.
Ja, voll. Ich finde auch, auf das Video auch später nochmal kommen. Im Game hast du halt vor allem die subjektive Wahrnehmung von der Ellie, vor allem von der, wo du spielst und du weißt halt noch nicht viel, was da passiert ist. Und mit dem spielt das Game natürlich auch ein bisschen und die Serie macht da ein bisschen etwas anderes draus. Das ist quasi, wir sehen viel mehr Seiten von Anfang an oder auch der Abby hat man von Anfang an gesehen. Wir sehen alles ein bisschen mehr parallel passieren und nicht zuerst subjektiv die Ellie und dann tun wir erst die andere Variante auf. Speaking of Ellie und Dina, 11 Jahre später, Seattle Tag 1, das ist auch der Titel von dieser Folge, Day 1. Sie sind in einem, was ist das zuerst irgendwie, bevor sie im Musikladen sind, sind sie zuerst so typisch wie im Game, einfach alles ein bisschen am Aus.
Ich glaube, Apotheke, oder?
Dann Apotheke. Medis am Suchen, Sachen, das machst du im Game auch die ganze Zeit überall, in jedem neuen Raum, wo du kommst, kannst du zuerst mal überall alle Fächer alles aufmachen, Proviant, Medikament, Medis, Schmerzmittel, alles einpacken. Und Dina findet dort auch etwas, was man zuerst nicht im Bild sieht. Aber sie
ja, ich hasse immer so Sachen, dann bin ich die ganze Zeit darüber nachdenken, was das war.
Aber ich habe dort recht schnell kapiert, wo sie gesagt hat, du siehst so ein bisschen so ihren Blick und dann sagt sie, ich muss schnell aufs WC pinkeln. Ja. Und dann habe ich sofort gedacht, Schwangerschaftstest.
Ach so.
Ja, weil sie hat auch
Kotze. Das mir dann nicht. Ja, das schon, ja.
Und das ist wie so... habe ich relativ schnell das Gefühl gehabt, das muss ja fast das sein. Das ist sehr weirde Sache zu sagen.
Ja, also, ich habe es schon gewusst vom Game her und habe mich aber die ganze Zeit gefragt, wie offensichtlich ist es für jemanden, der es nicht weiss. Und ich bin wirklich nicht sicher gewesen, ob es jetzt wirklich etwas so obvious ist oder ob es gleich genug so Mysterium hat, dass man sich fragt, was hat sie jetzt gesehen und wieso ist sie jetzt weg? Und, aber Michel, du hast in dem Fall nicht wirklich... Checket.
Nein, da wären wir nicht so in den Sinn gekommen, weil die schon so ewig unterwegs sind und alles. Und irgendwie hat sie mit dem Jesse auch so on-off gehabt und ich gar nicht gewusst, ob die überhaupt gross was miteinander gehabt haben oder jetzt nicht. Das ist irgendwie wie so für mich nicht so ganz klar gewesen.
Tja, da ist aber offenbar mehr dahinter gesteckt. Ja, unter anderem. Dann erkundet sie zusammen Seattle, was auch da wieder ein wahnsinniges Produktionsbudget haben sie, glaube ich, bei der zweiten Staffel wirklich nochmal aufgestockt. Ich finde einfach schon die ganze Kulisse. Die hat schon in der ersten Staffel geil ausgesehen. Vor allem dort, wo sind sie am Anfang schon wieder? Ich weiß gar nicht, wie die erste Stadt, wo sie auch durch die Ruinen, der Ted, Ellie und Tess zusammen sind, dort habe ich auch schon so gestaunet. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, bei der zweiten Staffel haben sie nochmal mehr aufgetan und nochmal alles ein bisschen grösser gemacht. Und das ist wirklich einfach...
Die optimistische Regenbogenstadt, die es zeigt.
Ja! Das habe ich super.
Es ist so herzig, dass sie nicht checken, was LGBTQ und so ist. Und sie sind ja eigentlich selber wie ein Teil davon.
Genau, oder? Sie sind also Pride und so, oder? Sie sind selber ein Teil davon, aber sie schauen es an und wir haben keine Ahnung, was es ist. Und ja, also so nach Regenbogen sieht es da also nicht aus in unserer Regenbogenstadt. Ist natürlich herrlich ironisch gewesen.
Genau.
Und eben, wie du gesagt hast, Mischa, sie finden da ein paar Leichen, ein paar Kämpfe. Man merkt als Zuschauende, ja, da ist ein Fight gewesen. Und wir wissen jetzt auch, ja, höchstwahrscheinlich zwischen eben Fedra und Wolves, weil das hat man ja im Vorspann von dieser Folge gesehen. Wie ist das schon wieder im Game, Tommy? Dort hast du noch nicht an dem Punkt viel Wolves oder du hast überhaupt keine Ahnung, wie gross Wolves ist, ob es überhaupt so etwas kann geben, wo es so derart mit Fedra kann aufnehmen, oder?
Jetzt der konkrete Punkt, dass sie die Leichen finden und so, der ist relativ früh, das ist, wo sie auf Seattle kommen und dann eine grosse Spielfläche hast, wo du einfach frei kannst erkunden, was relativ neu ist für die Serie, wo bekannt ist für im ersten Teil für relativ kleine, so lineare Schlauchlevels. Und hier bist du das erste Mal in einem riesigen, offenen Spielgebiet gewesen. Und das ist eben eins von den Sachen, die du dort erkunden konntest. Und zu dem Zeitpunkt hast du noch niemand von den Wolves gesehen. du hast im Spiel auch noch niemanden von den Seraphites gesehen. Was auch noch spannend ist, also da haben sie auch noch einen Remix gemacht irgendwie. Du hast also noch gar keine Ahnung, was dir erwartet. Du findest einfach die Leiche und weisst, okay, irgendetwas ist da passiert, aber es sieht aus, als wäre es schon sehr lang her, würde ich jetzt mal sagen, vom Zustand vom Panzer, den sie aufhängen, oder? Das heisst, du bist dir im Game noch nicht ganz sicher und hier hast du so ein bisschen als Zuschauer ein bisschen mehr das Gefühl, in was für einem Ausmaß von einem Konflikt sich Ellie und Dina hier befindet, zumindest in Seattle.
Das stimmt. Das kommt alles ein bisschen. Wobei du siehst auch überall Skelette und so. Also, es ist auch da ein bisschen so. Es kann nicht gerade vorgestern passiert sein, wenn da schon die Leichen so nur noch Skelett und Haut und Knochen sind. Aber ja, eben da ist irgendwie.
Aber das ist so etwas, was ich wieder so lustig finde, dass es wie Dina checkt, dass das nicht gerade einfach niemand gewesen sein kann. Und Ellie so. Ach komm, wir sehen von weitem so, hey, dort sind die Wolves, komm, wir gehen gerade drauf zu. Und Dina so, hey, tschüss mal, hast du die Leichen gesehen und alles und so. Also, weil. Und sie sind da oben am Hang. Obviously sehen sie uns, wenn wir dort einfach schnurstracks dran laufen.
Ja, das wäre eine sehr dumme Idee gewesen, mit dem Ross dort herzulaufen, glaube ich. Und sie wären wahrscheinlich genau dann angekommen, wo all das grusige Zeug passiert ist, wo wir dann später noch darauf sprechen kommen, in der Fernsehstation.
Ja,
also, ja, das Timing hätte nicht schlechter sein können. Ja.
Sehr ein guter Call von Dina. Wieder mal hat sie ja Ellie das Leben gerettet, eigentlich, so wie sie es schon gemacht hat, wo sie beim Packen reingekommen ist und gesagt hat, hey, nein, du brauchst Medizin, du brauchst dies, das, gang nicht unvorbereitet. Ich glaube, Dina, ohne Dina wäre ich Ellie nicht weitergekommen.
Ohne Dina wäre das ein kurzes Spiel gewesen. Ja. Oder es ist wirklich ein bisschen so, die Stimme der Vernunft, sie ist zwar immer auch dabei, also sie, es gibt nachher später auch eine Szene, oder, wo sie fragt, ja, was machen wir, wenn wir Wolves treffen, die nicht zu der Seattle-Gruppe, die nicht zu der Jackson-Gruppe gehört hat, die nicht Jackson befallen hat. Und dann schaut Ellie Dina lang an und Dina dann sagt, einverstanden, ja, oder so. Man merkt, Dina ist schon auch für und also sie hat schon auch gewisse Tendenzen, aber sie macht alles noch ein bisschen durchdacht. Ellie hat wirklich denkt gar nicht nach. Sie ist unhure impulsiv. Und Dina ist wirklich so, hey, da ist ein fetter Turm mit einem Wolfszeichen drauf.
Los!
Die dürfen sich nicht einfach so anschreiben, damit alle wissen, dass sie machen das genau, damit alle wissen, wo sie sind, weil sie wollen, dass du einfach so kommst. Und ja, von der Top aus gesehen, so ist natürlich vor allem tagsüber auf einem Pferd hockend. Also, überleg mal zwei Ecken weiter, Ellie.
Bitte.
Bitte, bevor wir uns um. Nachher können wir schon Wolves killen gehen. Aber bis dahin überlegen wir, machen wir es richtig.
Und dann kommt eine wunderschöne Szene. Ja. Oh, ich freue mich. Also, ich weiß gar nicht, warum die Szene so endlos lang war.
Also, endlos lang?
Die ist ewig gegangen. Also, ich weiß nicht. Vielleicht auch, weil ich sie 7-mal zurückgespult habe.
Ach, so macht gut. Ja, in diesem Musikladengeschäft. Ich muss zugeben, ich mag mich an diese Szene aus dem Game. Ich habe jetzt weiter als das gespielt. Ich kann euch nachher sagen, wie weit ich gekommen bin. Aber an diese Szene habe ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe das Gefühl, sie gehen ja in einen Musikladen, wo sie sagen, ja, wir warten da, bis die Nacht einbricht, damit wir nachher zum Fernsehturm gehen.
Aber der Domi kann das sicher sagen. Es war nämlich so eine optionale Szene gewesen. Und also, das ist die einzige, wo ich mal gespoilert worden bin, wo ich mal irgendwo gesehen habe, weil es sehr, sehr schön ist. Ja, voll. Die hat die ganze Zeit schon in der ersten Staffel darauf gewartet, dass es passiert, wenn ich nicht gecheckt habe, dass das im zweiten Teil war. Oder wenn du nichts gespielt hast, bist du so, hä? Sie spielt doch Gitarre, wann passiert das?
Ja, genau. Das war eine von den optionalen Sachen, die du in dieser grossen Spielumgebung kannst erleben kannst. Und das ist das Ding, wenn du einfach schnell durchgehen durch das grosse Spielgebiet, dann wirst du es verpassen. Aber wenn du jede Ecke absuchst nach zusätzlichen Inhalt und Informationsfetzen und Ressourcen, dann wirst du ziemlich sicher in einem ähnlichen Musikgeschäft die Gitarre finden und im Spiel auch selber können spielen. Und dann gibt es auch die wunderschöne Zwischensequenz, die zu meinen absoluten Lieblingsmomenten in Games überhaupt gehört. Ja, sogar hier, man sieht es halt nicht, aber vor beziehungsweise hinter meinem Bildschirm habe ich ein riesen Bild aufgehängt, wo diese Szene zeigt, so ein Sammlerstück von einem Artwork, mega limitiert, wo ich nachdem das ist rausgekommen, ich glaube 300 Stück hat es von dem und ich bin Nummer 47 von 300.
Mega schön.
Von dieser Szene, wo Ellie Gitarre spielt, inmitten von Ruinen und das hat mich einfach hure geflasht dann, weil es so unerwartet ist gekommen. Es ist einfach, es ist so ein brutales Spiel und dann finde ich so etwas Schönes, traurig Schönes irgendwie und denkst du darüber nach, was bisher passiert ist und die Akustikversion von Take On Me von AHA, es ist einfach irgendwie so eine schöner Kontrast gewesen und es treibt mir immer noch Tränen in die Augen. Auch ihre Serie-Version, die ich sehr, sehr gelungen habe, wie die Bella Ramsey das interpretiert hat auf der Gitarre und gesungen hat.
Ja,
es ist wirklich eine mega schöne Szene gewesen. Sehr stark auch, um ein bisschen die Bindung zu zeigen, die Dina und Ellie haben. Und dass sie sich einfach einmal den Moment genommen haben, irgendwie mit, eben all den, mit den Ruinen und Leichen und allem, was sie schon so erlebt haben. Ja. Einfach mal so eine Minute einfach den Frieden haben. So schön.
Es ist ein Song über Verletzlichkeit, über das Risiko, sich jemandem zu öffnen. Der Titel selber ist eine Einladung, oder? Ein bisschen, oder take on me, kannst du mich so nehmen, wie ich bin. Quasi mit allem, was ich auch gemacht habe, was ich geworden bin. Es spiegelt auch wirklich, glaube ich, ein bisschen die Reise von der Ellie. Bis und mit dem Punkt. Es ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen so ein Symbol dafür, dass die Ellie halt trotz Tod, Verlust, Schuld immer noch lieben kann. Und dass sie nicht nur eine Rächerin ist oder sich als Rächerin sieht oder nur rächen will, sondern halt als Mensch immer noch, der Nähe und Halt sucht. Und ja, es ist wirklich ein Lied in dieser Serie, wo mega zum Nachdenken anregt, finde ich. Und wirklich auch den Moment, der ganze. Ich glaube, es ist auch wirklich kein Zufall, dass er halt wirklich gerade in dem Moment von der Ruhe und Form grossen Sturm. Ich weiss, eben, du hast gesagt, im Game ist es optional, je nachdem, wann du spielst. Wahrscheinlich kannst du es vor oder nach der Szene im Senderturm spielen. Ich weiss es gar nicht, aber
nein, das nicht. Es ist vorher, ja, genau.
Es ist schon vorher, ja, okay. Ja. Und es ist natürlich auch ein Rückgriff auf den Joel selber, oder?
Ja,
voll. Auf ihre gemeinsame Geschichte. Ein Stück Identität, die sich Ellie bewahrt hat oder wieder rausholt nach dem ganzen Rachezeug, oder? Dass halt doch eine Erinnerung ist, die sie mit dem Joel, wo ihr das Gitarrenspielen beigebracht hat, teilt. Und ich habe mir aufgeschrieben, den letzten Rest vom Mensch, wo sie mal war, bevor alles zusammengebrochen ist.
Mhm. Wow, Mann. Aber ja, es hat schon ein bisschen was.
Und auch sehr schön, wie Dina die Ellie angeschaut hat während dem Spielen. So
verliebt.
Ja. Ich habe mich auch
Tränen in den Augen.
Ich habe mich Dina verliebt. Das ist mein Crush.
Dina ist
sehr herzig. Mir ist dort einfach etwas aufgefallen. Vielleicht nehme ich dir da jetzt ein bisschen wieder weg. Aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo Dina sonst noch so mitgespielt hat.
Oh je.
Ja, ich habe Memes gesehen. Und ja, es ist sehr lustig.
Es ist mir erst dort aufgefallen, weil ich letztens den Film gerade erst gesehen habe. Frage nicht.
Wo hat sie
mich? Also, ah ja, okay.
Dora
ja.
The Explorer. Ja.
Nein, was? Nein!
Bitte gern, an alle, die es nicht gewusst haben. Dora The Explorer.
Can you say take on me? Say take on me! Und dann schaut sich einfach in die Kamera und grinst und wartet drauf. So richtig cringe. Oh Gott, okay. Ja, nein, aber sie ist... Ich habe eben nach der Folge habe ich auch noch die Szene selber, also weißt du, auf YouTube habe ich eingegeben, wie ist das im Game, zum schauen, gibt es die Szene im Game und so, und dann habe ich die gesehen. Und der Direktvergleich, finde ich, die Serie hat mir besser gefallen als das Game. Weil vor allem wegen der Dina, weil sie schaut wirklich halt die Schauspielerin, sie schaut sehr verliebt und du siehst wirklich so die feuchten Augen, die Rührung, und das hast im Game hat das weniger ein bisschen. Und sie machen dann nur schnell am Schluss so, ja, okay, gehen wir weiter, oder? Und dann geht es gerade weiter zur Szene, nachdem es vorbei ist. Und da haben sie noch ein bisschen so das Nachhallen von der Szene, so wow, oder?
Sie hat sich auch viel mehr Zeit genommen, glaube ich auch, ja. Also es wirkt viel mehr nach.
Voll. Und es braucht das wirklich, weil die nächste Szene mit dem Isaac, dritte Szene, habe ich genannt, als Hommage auf den Dwayne Johnson, The Rock, Can you smell what Isaac is cooking for you?
Es ist so makaber, Mann.
Weil wir sehen da eben jetzt wieder den Jeffrey Wright als Isaac, 11 Jahre später, immer noch ein fantastischer Schauspieler und ja, wie er da redet, er redet davon, wie er früher halt schüchtern war, und das würde mir jetzt überhaupt nicht geben. Wie er halt auf sich, auf seine Stärken hat müssen besinnen, wenn er sich bei Frauen hat wollen beliebt machen, und das ist halt einfach das Kochen gewesen. Er hat davon geträumt, so ganz spezielle Kochtöpfe zu haben, zu besitzen, von französischen Edelmarken und so weiter, und dann erzählt er, wie das alles da funktioniert, wie das Material heiß wird und so, mega wirklich so voll in seiner Welt, und dann dreht er sich um und dort liegt ein nackter Mann gefoltert, mit Narben übersät, blutig, verbrannt, kaputtgeschlagen, und halt, wir merken, oder wir finden heraus, es ist einer von dieser religiösen Gruppe, wo sich der Seraphit nennt, die mit diesen Narben am Maul, die Wolves, die tun sie offenbar so, einfach nur ein bisschen so Scars nennen, wegen ihren Narben, sie selber sehen sich als Seraphites, und finde ich noch spannend, wie die zuerst noch ein bisschen ein Intermezzo haben, von wegen, wer hat zuerst wem angegriffen.
Aha,
wer
ja, Huhn oder Ei und so, ja.
Genau, oder so. Also, ja, ihr habt zuerst unsere Kinder umgebracht. Nein, ihr habt zuerst unsere Kinder umgebracht. Weil, nein, wir haben es gemacht, weil ihr zuerst Waffenruhe gebraucht habt. Nein, das haben wir gemacht, weil ihr zuerst. Und das ist noch spannend. Also, erstens mal, wie klar, also Seraphites, die haben auch schlimme Sachen gemacht in dem Fall. Die haben auch
also, etwa genau da, wo ich angenommen habe. So makaber, wie sie ausgesehen, habe ich sie eingeschätzt. Und ich glaube, dort wird so ein bisschen klar, oder vielleicht eben auch nicht klar, aber auf jeden Fall klar, dass sie etwas gemacht haben. Nur nicht, wer wie wo angefangen hat oder whatever.
Aber es ist auf keinen Fall so, dass, nur, dass die Schuld nur auf einer Seite liegt, sondern da ist wahrscheinlich auf beiden Seiten sehr viel Dreck passiert. Und der Isaac will ihn foltern, um herauszufinden, wo der nächste Angriff stattfindet von den Seraphites. Und ich finde es so spannend, wie sich der Isaac oder wie sich die Wolves halt einfach auf der sicheren Seite fühlen. Sie sagen, ja, hey, Kollege, warum wehrt ihr euch überhaupt noch? Wir haben eine halbautomatische Waffe, wir haben Krankenhäuser, wir haben Panzer, wir haben Armee, wir haben alles. Und was habt ihr? Ihr habt Stock und Stein und euren Scheiß Aberglauben an irgendeine Prophetin. Und das ist... Was dann der Seraphite ihm antwortet, finde ich huere stark in dieser Szene, weil zuerst siehst du schon, wie er sich von der Folter wie er fertig gemacht wird, wie er eben die heiße Pfanne in die Hand hebt und die halbe Hand verbrennt und es ist richtig so, wow, es sieht richtig grusig aus. Sehr. Und nach dieser Ansprache sagt der Seraphite, nachdem er gefoltert ist, sagt er, ja, Kollege, ihr fühlt euch so sicher, jeden Tag stellt ein Wolves fest, dass er eben auf der falschen Seite ist, dass ihr nicht besser seid als Fedra und kommt zu uns. Während dem von uns Seraphites wird nie irgendjemand die Seite wenden und zurück zu den Wolves gehen oder so. Das heisst, unsere Seite die wird Tag für Tag stärker. Und es ist nur eine Frage von der Zeit, bis wir am Schluss gewinnen. Und der Isaac, der regt sich auf, dreht sich um, oder? Will seine Pfanne holen, zum wieder ihn verbrennen. Dann schreit ihn an, du wirst jetzt sagen, was ich will von dir, dreht sich um. Und der andere hebt dann die andere Hand schon direkt entgegen. Und das ist so ein starker Power-Move von dem Seraphite gewesen, weil er hat ihm die ganze Macht, er hat dem Isaac in dem Moment seine ganze Macht genossen, seine ganze Überlegenheit.
Und hat es im Namen alle eher gemacht. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich musste zuerst nachschauen, weil ich nicht sicher war, ob die Seraphit oder Seraphim heissen. Also ich musste den Untertitel rein tun, weil ich es nicht sicher verstanden habe. Weil Seraphim sind ja die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Engelsarten. Das sind so, ist auch aus dem christlichen Glauben. Ja. Und das sind so die stärksten Engel gewesen, mit so sechs, also drei Flügelpaar, sechs Flügel. Wo eigentlich ja, überall anderen Engel gestanden sind. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Anspielung auf das, dass sie auch so ein bisschen drüber stehen.
Ja. Ja, hätte, und eben auch mit ihrem Glauben, Aberglauben, Prophet und so, es hätte noch gepasst, dass das irgendwie so ein
bisschen etwas
evangelisch ist.
Ich frage mich, ob der gefoltert wurde, noch mal ein bisschen gläubiger war und noch mal ein bisschen extremer war als die Gruppe, die wir gesehen haben, die am Fliessen war. Weil der Vater hat dem Kind dann erklärt, aber die Prophetin war auch nur ein Mensch. Die ist jetzt auch nicht irgendwie allmächtig oder so. Die ist tot, die ist nicht mehr da, aber wir folgen ihr trotzdem. Und ich habe das Gefühl, der Isaac spricht so ein bisschen an und er sagt auch, oder, hey, du weißt schon, dass es bei euch auch Leute gibt, die nicht daran glauben, dass eure Prophetin irgendeine magische Fee ist, die in der Luft schwebt. Und der Seraphite sagt dann auch Heretics, also beleidigt die Leute in ihrer eigenen Gruppe als Ungläubige, als Verräter, wo das nicht glauben. Das ist schon noch wie eine spannende Dynamik, ob es da in den Seraphites selber, ob es da irgendwie noch so wie Abspaltungen gibt und vielleicht nicht unbedingt der Konsens, wie sehr dass man da dran sollte glauben oder nicht. Das ist noch so ein kleines Detail gewesen, wo vielleicht könnte sein, dass es irgendwie noch Auswirkungen wird haben.
Ja, und auch die Dynamik, die vor der Tür passiert, vor der Tür, die gefoltert wird, das sind ja auch zwei Wolfsoldaten, die am Türbewachen sind. Und der eine hat tatsächlich Zweifel und fragt sich, ja, was macht der Isaac? Also, das geht doch zu weit, das dürfen doch nicht so machen. Und der andere nebendran, wo glaube schon der ist, vom Anfang, oder? Von der ersten Szene, wo der Isaac mitgenommen hat von Fedra. Wo
sich hat müssen entscheiden, ob er jetzt mitkommt zum Widerstand oder halt sich wahrscheinlich auch umbringen lässt oder so.
Genau. Vor dieser Wahl natürlich hat also, was hat
für eine Wahl logisch, gehabt? Gell? Ihr sagt echt so.
Aber offenbar, 11 Jahre später, hat es gewirkt, er ist voll radikalisiert und sagt, ja, der Seraphite, der hat bekommen, was er verdient hat, nämlich einen Kopfschuss. Ich glaube, der Isaac, in dem Moment, wo er gemerkt hat, er hat halt keine Macht mehr über ihn, hat er halt einfach ihn lieber verschossen, als dieser Wahrheit in die Augen zu schauen. Sagt uns auch etwas über den Isaac. Ich bin gespannt, wie es mit dem Charakter weitergeht. Das ist ja alles, was man von ihm bis jetzt gesehen hat in dieser ersten Episode. Und,
ja, ich wollte unbedingt mehr von ihm gesehen. Das ist sehr, sehr faszinierend.
Aber auch der Soldat, der mir jetzt gefolgt ist, habe ich gefunden, der hat sich eigentlich gar nicht müssen entwickeln müssen. Der ist jetzt einfach genau gleich, aber auf einer anderen Seite.
Ja,
genau. Also, es ist genau gleich so ein Penner, der findet, man muss einfach alle umbringen.
Ja, sind alles Arschlöcher, ja.
ist auch genau die Story, oder? Fedra ist ja eigentlich der Feind gewesen und da hat es die Split, also da hat es Fireflies haben sich dem widersetzt, Wolves haben sich Fedra widersetzt, aber irgendwie, welche Gruppe ist jetzt da wirklich besser, oder? Also sind die Wolves besser als Fedra, wenn du den Isaac anschaust und die Radikalisierung? Genau.
Und auch hier, das ist auch wieder so der Kreislauf vor Gewalt, wo irgendwo angefangen hat und nachher wieder weitergeführt wird, der hat das gemacht, aber nachher die andere Seite, der hat das gemacht. Also genau das, was Seraphites und Wolves haben, ist eigentlich auch mit Fedra und den Wolves und Seraphites gewesen. Und genau das Gleiche ist auch mit der Ellie und mit der Abby, oder? Wo die Abby hat Drachen genommen, weil die Ellie beziehungsweise jemand, wo, also der Joel genau, ihren Vater umgebracht hat und jetzt will Ellie Rache nehmen. Also das ist genau das Gleiche. Es ist immer so ein Hin und Her in dieser Welt. Das Tragische ist ja, dass Ellie und Dina, ohne dass sie das wissen, jetzt von ihrem Konflikt, von ihrem Kreislauf, wo sie haben, angefangen sozusagen, plötzlich in einen komplett anderen Kreislauf reinkommen und dort mit drin sind und nicht mehr rauskommen.
Das finde ich mega geil, so, dass die verschiedenen Layers oder wie sagen wir, die verschiedenen Stufen oder von dem ganzen, oder Schichten sozusagen, von dem Konflikt, Schicht auf Schicht auf Schicht, das macht es uren dicht. Ja, die nächste Szene dann, Nacht über dem Sendeturm, der Einbruch fängt an und an diese Szene erinnere ich mich mega gut im Game. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ewig lang dort vor dem Sendeturm rumgeschlichen, bis ich endlich einen Weg gefunden habe, um reinzukommen, so mit Stolperdraht und so Zeugs. Ich habe irgendwie so Zeugs noch in Erinnerung. Sie sind dort recht fix dann reinkommen, Ellie und Dina, bis sie im grossen Saal reinkommen sind und sich ihnen das makabre Bild gezeigt hat von den Wolfssoldaten aufgehängt. Also wirklich so mit Strick, aber in Reihen, alles aufgeschlitzte Bauch, Darm, alles, was raushängt so und so.
Wow. Aber habe ich geil gefunden, dass echte Menschen genommen haben. Es wirkt so viel besser. Das ist ja nicht krass.
Also was, echte Menschen?
Also sie haben wirklich echte Leute aufgehängt. Also natürlich haben sie einfach alles attrapiert und so. Aber
ja.
Ja, manchmal nehmen wir so Puppen oder so. Yeah. Oder irgendwelche.
Ich weiss, was du meinst. Das ist gerade gut.
Okay, Zeit. Das habe ich schlecht formuliert.
Ich habe es cool gefunden, haben es echte Menschen.
Schön. Kostet und Mühe geschenkt. 5 Leute haben müssen sterben für die Episode, aber das ist weg.
Das hat sich gelohnt.
Es hat einen guten Shot gegeben. Und was ist auf der Wand gestanden? Fear her love.
Viel, oder nicht viel?
Viel.
Viel, ja, viel.
Ja, es ist, glaube positiv gemeint gewesen, oder so. Oder also, mal nicht fear.
oder ja, feel her love. Also wenn du dort so aufgehängt wirst mit den Gedärmen und so, und ich glaube, die Nachricht hat schon denen gegoogelt, die dort aufgehängt wurden. Ich weiß nicht, was für eine Liebe man da...
Oder denen, die sie dann so finden.
Ja, genau. Ah. Einer denkt, das ist so ein bisschen für die, die sie auffinden. Das andere macht, glaube ich, nicht so Sinn.
Darum wahrscheinlich auch die Inszenierung, die brutale Inszenierung und dann tut man noch mit dem Blut von denen, die da rumhängen, tut man noch die Leute provozieren, die dann auffinden.
Einfach so klischeehaft.
Ja.
Das ist richtig. Und ich glaube, dort wird auch der Ellie und der Dina wirklich bewusst sagen, holy shit, in was für einem Schlamassel sind wir jetzt da reingeraten, weil das spätestens dort merken, ich glaube, da ist die Kacke um einiges härter am Dampfen, als man bis jetzt gemeint hat.
Aus dem schönen Jackson.
Aus dem schönen Jackson.
Dina sagt ja völlig zutreffend, what the fuck is wrong with Seattle? Was ist? Das ist auch eine Line, die direkt aus dem Game genommen wurde und ich finde es so passend, wirklich, die kommen da rein. In die Hölle auf Erden und sie komplett unvorbereitet auf das, was sie hier erwartet. Und es ist einfach so, was zum Teufel ist los mit diesen Leuten hier? Was soll das?
Ein kranker Shit nach dem anderen. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, die Wolves, die haben noch kurz, bevor sie aufgespießt worden sind und aufgehängt haben, noch Hilfe gerufen. Die Hilfe trifft natürlich genau in dem Moment ein, wo sie auch dort sind. Und sie werden zwar entdeckt, aber können gleich gerade so flüchten. Durch einen Tunnel in die U-Bahn runter. Und das ist dort kommt wirklich richtig. Also, diese Szene habe ich sehr intensiv gefunden.
Ja, also,
Was aber noch wichtig ist, Elli und Dina bringen zwei Leute um. Also das, was sie...
Ah, ja, stimmt. Oben dran. Sie hauen gegen ab, so die Stege drauf und zwei folgen denen. Und das finde ich mega gut gemacht, wie sie wie einfach so zwei Mädels, zwei Männer zur Strecke bringen.
Elli mit dem, was sie gelernt hat am Anfang von Staffeln, mit dem Jiu-Jitsu oder was auch immer das war. Ja. Und wie sie dann das Messer in den Hals rammt und die Dina, die von hinten jemanden erschießt. Und das ist eigentlich aber genau das, was sie gesagt hat. Oder es ist, wenn wir jemanden finden, der nicht zu der Gruppe gehört, scheißegal. Mhm. Alle, die uns im Weg sind, müssen gehen. Und jetzt sowieso, weil sonst wären sie eh nicht lebend rausgekommen. Aber ich habe das Gefühl, sie haben wie gar nicht, sie denken gar nicht viel darüber nach. Sie haben auch gar keine Zeit, um viel darüber nachzudenken. Ja. Es ist einfach passiert. Und sie reden auch nie darüber, sondern es ist einfach so, das ist jetzt einfach, es hat müssen sein, dass wir überleben, dass wir weiterkommen. Und das ist irgendwie eine ganz andere Reaktion als Deli noch in der ersten Staffel, wo sie mit dem Tod oder mit dem Töten konfrontiert wird, wo sie mitgenommen hat und wo sie traumatisiert war. Mhm. Und hier ist einfach, ja, der ist jetzt tot, wir gehen weiter. Wir müssen überleben, wir müssen die anderen auch noch töten.
Ja, Selbstverteidigung. Also, in dem Moment ist es sicher. Aber ja, also das ist halt nicht mehr ihre erste, gell? Das ist in der ersten Staffel dort mit dem Joel, glaube ich, in der Szene in der Garage hat man, glaube ich, ihre erste gesehen, wo sie. Nein, sie hat ja gesagt, sie hat natürlich vorher schon jemanden umgebracht, nämlich Riley,
genau, das war ihre erste. Gewesen, ja.
Das war eigentlich ihre erste. Gewesen. Und am Anfang ist es halt noch viel schlimmer. Mittlerweile ist es für sie schon fast so, ja, gehört zum Tag. Oder ja, wenn man zum Überleben macht man halt alles. Und dann kommen wir jetzt aber eben in die U-Bahn-Station, wo ich auch denke, die Wolves sind sehr committed, die zwei zu finden und umzubringen. Also da sind so viele Männer, die jagen da zwei Frauen durch halb Seattle, oder nicht durch halb Seattle, aber doch ziemlich eine riesen Suchaktion. Und dadurch lösen sie selber aber dann infizierte Wellen aus, wo dann sie dafür niedermäht. Also das ist auch richtig, richtig krass gemacht hat. So à la, wie hat der Film geheißen? World War Z, wo einfach Horden von Zombies da reingerannt kommen in die U-Bahn, alle überrennen, die haben keine Chance, die Wolves. Ellie und Dina können sich gerade noch so in einen Waggon reinretten von dieser U-Bahn, aber dann wieder von allen Seiten, von links, von rechts, kommen die Viecher.
Ach, es ist so übel. Ja, du hast jede Sekunde so das Gefühl, jetzt schnappt sie eine oder so. Es ist überall, voll. Von überall hin. So ein bisschen, es hat mich so ein bisschen flashback-mäßig an die Situation mit der Abby erinnert, wo so das Gitter kommt und sie so stimmt, wirklich fast schnappt und sie irgendwie noch knapp durchsneakt.
Hast du das Gefühl, Michelle, dass jemand sterben könnte in dieser Situation, weil du weißt ja nicht, wie es weitergeht?
Hey, irgendwie, ja, sie sind ja so ein bisschen die zwei Hauptcharaktere, die schon ein bisschen weiterkommen müssen. Ja, es ist glaube nur so da, der mich ein bisschen festgehalten hat, dass das jetzt nicht sterbt. Aber gleich habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, jetzt passiert etwas mega Übles.
Ja. Mhm. Was ich noch geil gefunden wird, Dina, wo sie die ersten Schreie hören von den Infizierten, fängt Dina
an zu erzählen. Genau,
wie am Anfang in der ersten Episode. Dort war es aber eine lockere Stimmung, wo wir ja gesagt haben, oder nehmen sie es vielleicht zu locker, ist das irgendwie zu Larifari gespielt, ist es nicht realistisch und jetzt sehen wir halt ihre andere Situation, wo sie nicht in der Nähe von Jackson sind, wo sie nicht wissen, was sie erwartet, es ist nicht mehr so, nehmen sie es nicht mehr so locker und vor allem nachdem, dass sie bei 5 Zelten Infizierten angekommen ist und er nicht mehr mitzählen kann, so viel sie, ist einfach nur noch pure Panik. Und das habe ich einen sehr geilen Moment gefunden, wie sie noch probiert, so, ja, so wie wir es gelernt haben, wir hören, wie viel sie da können wir die nehmen. Und dann irgendwann ist ja, macht keinen Sinn, es sind so viel.
Und ich habe wirklich gefunden, auch beide, also in ihren Gesichtern habe ich die Panik und die Angst habe ich mega gut können ablesen. Also ich habe in so Szenen gesehen, oft, wenn sie einfach rennen, weißt du, so Spielangst, während du wegrennst und so, das sieht irgendwie immer, bei denen habe ich es in dieser Szene wirklich mega abgenommen.
Ja, aber auch schön geil mit diesen roten Rauchbomben, das hat natürlich auch einen ziemlich krassen Effekt gegeben, oder? Dass so ein bisschen Panik und alles noch ein bisschen mehr raushebt.
Völlig.
Natürlich ist die Szene gemimt worden und ist gesagt worden, Dina, she's not beating the Dora the Explorer allegations. Es hat so ein bisschen gewirkt, weißt, so wie die Kinder sagen, wir zählen jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5.
Wie viele Zombies Scheiße. Hörst du?
Manchmal ist das Internet einfach undefeatable.
Aber es kommt natürlich dann ein wichtiger Moment von der Serie, dort bei dem Drehtour, wo die Zombies gerade noch so entkommen können. Aber die Ellie wird bissen vor den Augen von der Dinas.
Also es wäre fast Dina gewesen, ja, und Ellie hat sie dann gerettet und so die Hand vorne angegeben, dass es die Ellie verwischt. Mhm. Sehr großartig, ja.
Und Dina natürlich im ersten Moment reagiert sie völlig geschockt, weil sie das Gefühl hat, fuck, Ellie ist bissen worden, ich muss sie jetzt erschiessen. Sie schaffen es gerade noch so ins Theater rein, auf der anderen Straße. Sie sind wieder draußen, gehen auf die andere Straßenseite ins Theater rein. Und Ellie hat das überhaupt nicht im Kopf und ist da am Zumachen, verbarrikadieren machen. Und plötzlich dreht sie sich um. Dina steht dort mit der Waffe auf sie gerichtet und will sie erschiessen. Ellie schafft es gerade so zu sagen: Warte, Moment. Ich bin immun. Überraschung. Und jetzt schauen wir
und
mal.
Und Dina so, mach es nicht noch schwieriger.
Ja. Ich glaube, das ist so gelernt in Jackson, oder? Wenn jemand gebissen wird, dann wird er halt erschossen. Dann wartest du nicht zu lange. Du weißt nie, wie schnell das es geht. Und es ist einfach unausweichbar. Also macht man es einfach lieber, ob die Person jetzt 10 Minuten länger lebt oder nicht. Das kommt auch nicht mehr drauf an. Und wer spart dir vielleicht ein bisschen Leid. Man hat so gesehen, am Ende der zweiten Episode haben wir doch die kurze Einstellung darüber geredet, wo einer von den bissenigen Soldaten in Jackson übergibt freiwillig seine Waffe und sagt, komm, wir schiessen mich so, bringen wir es hinter uns. Und ich glaube, das ist so verankert in den Köpfen von den Leuten von Jackson. Das macht man einfach, man bringt es hinter sich, auch wenn es schwierig ist. Und darum Dina, es ist wahrscheinlich auch, weil es so schwierig ist für sie, weil es halt Ellie ist, wo sie verliebt ist, zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt hat, aber es jetzt einfach machen, dass sie nicht muss sehen, wie sie infiziert ist und wie sie sich verwandelt. Oder?
Aber die Ellie schafft es, sie doch zu überzeugen, wenigstens zu warten, bis sie ein paar Stunden zu warten, eingeschlafen, und sie verspricht ihr, wenn ich aufwache, bin ich immer noch ich. Und dann ist es noch lustig, wie sie die Szene, wo sie am Schlafen ist, ich habe noch gedacht, ist noch, also die Ellie kann aber noch gut einschlafen, während da jemand mit einer Waffe auf sie zielt und jeden Moment könnte abdrücken. Aber,
weil sie sich gewöhnt ist, weil das Gleiche haben Joel und Tess gemacht in der ersten Staffel. Sie hat gesagt, du schlafst dort hin und wir behalten die Waffe auf dich gerichtet und wenn du dich bewegst, bist du tot. Ich glaube, vielleicht hat sie sich auch an das erinnert und das so irgendwie als Strategie, hey, das habe ich schon mal erlebt, schon mal jemand, denkt, dass ich infiziert bin und sie angreifen. Weil dann ist sie auch gebissen worden, oder?
Das könnte wirklich so ein Callback sein. Ja,
das habe ich voll vergessen, ja. Aber mega gut.
Aber ja, nachher fängt sie so an zu tröpfeln auf ihr Gesicht und sie macht so und dann hast du schon das Gefühl, nein, Moment, so.
Das ist sehr knapp gewesen, habe ich das Gefühl. Sehr fast knapp vor Kopfschuss.
Ja, 5 vor Kopfschuss ist das gewesen. sie packt aus, hey, ich bin, Dina sieht es, okay, sie wird wirklich nicht zu einem Zombie und plötzlich packt sie selber aus, hey, ich bin schwanger.
Es ist so random gewesen, zuerst einfach so, hey, ich bin immun, hey, ich bin schwanger.
Ja, und Ellie auch so, what? So.
Ja, und das ist der Part vor Episode, wo ich sehr, sehr schlecht gefunden habe. Alles, was nachdem ist gekommen, habe ich fast, ich habe es fast nicht können schauen. Es hat für mich nichts gepasst. Nichts von dem, was passiert ist nachdem, hat für mich irgendwie gepasst. Vielleicht liegt es daran, dass sie das Game kennen und sich dort ein Ereignis ganz anders zugetragen haben und viel dunkler waren und viel, wie soll ich sagen, viel deprimierender waren, als wir das jetzt hatten. Aber es hat auch nicht gepasst. Aber gehen wir Schritt für Schritt. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Sie küssen sich und schlafen gerade miteinander instantly. Und es ist schon ein bisschen klassisch der Lassenfass, weil es ist Liebe in einer Welt, die dich jederzeit verschlingen kann. Das haben wir auch beim Bill und Ted, oder?
Bill und Ted. Frank.
Sorry, Bill und Ted. Bill und, das ist ein anderer Film. Bill und Frank. aber ich weiss genau, was du meinst, Tommy, weil ich habe ziemlich genau bis zu dieser Stelle gespielt und ein Mühe weiter. Ja. Und ich weiss noch, im Game reagiert Ellie komplett anders auf die Nachricht. Im Game reagiert Ellie entsetzt, beziehungsweise sie fühlt sich abgewiesen, sie ist enttäuscht. Ellie hat sich Hoffnungen gemacht, dass mit ihr und der Dina etwas werden können und die Schwangerschaft, dass Dina jetzt plötzlich schwanger ist vom Jesse, wie man dann erfahren, versteht sie quasi als jetzt ist die Zukunft doch nicht möglich und sie reagiert halt eben enttäuscht und eifersüchtig und abgewiesen und wieder einmal verraten, weil Dina nichts gesagt hat, dass sie schwanger sei und da ist es jetzt komplett anders. Da ist jetzt Ellie und? Einfach Bam! schlafen wir miteinander. Und dann
genau, zusammen cool, ein und wir haben zusammen Zukunft und dabei jetzt Vater.
Genau, sie sagt, ich werde Vater.
Also, wir werden zusammen ein Baby haben, wir werden zusammen leben und so. Also, genau, das hat mich irgendwie sehr gestört. Aber eben, vielleicht liegt es daran, dass ich den Vergleich zum Game habe, wo ich es einfach viel besser umgesetzt gefunden habe. Und im Game, was ich halt auch noch sehr deprimierend und traurig finde, Ellie sieht Dina als Last. Sie sagt ihr auch. Dina sagt, hey, ich hast dir nicht früher sagen, weil ich nicht zur Last werden wollte, nicht wollen, dass du speziell auf mich aufpasst. Und Ellie sagt ihr dann ins Gesicht, ja, aber jetzt bist du eine Last. Und mit dem gehen sie dann auseinander für die Nacht und reden dann erst am nächsten Morgen. Und das ist etwas Hure Brutales. Also, das ist so, wirklich so Hure böse vor Ellie in dem Moment, dass sie das sagt. Aber im Game ist sie zu dem Zeitpunkt emotional schon so abgestumpft und hat einfach nur Joels Rache im Kopf und alles, was er daran hindert, die Rache zu nehmen, ist einfach eben eine Last und etwas, was sie in dem Moment nicht kann brauchen und eine schwangere Dina kann sie in dem Moment nicht brauchen. Mhm. Ich finde, Ellie ist in dem Zeitpunkt in der Serie ist sie noch nicht so weit, also sie ist noch nicht so emotional am Ende und so psychisch zerstört, wie sie im Spiel zu dem Zeitpunkt ist gewesen. Und ich habe eigentlich die Gegenüberstellung von «Hey, ich bin schwanger», was eigentlich etwas mega Schönes ist, zu «Wie die Ellie darauf reagiert und was für Auswirkungen das auf ihre Beziehung hat», habe ich viel stärker oder wie sagt man, powerful gefunden, als es jetzt in der Serie gelöst ist worden, wo plötzlich alles harmonisch ist. Und der Dialog am nächsten Morgen habe ich wirklich auch so irgendwie ganz komisch geschrieben gefunden. Es war so teeny-romanzenmässig.
Aber so wie Ellie liebevoll reagiert, ist das nicht auch ein bisschen, weil Dina ihr, ich glaube, irgendwie davor erklärt hat, dass es mit dem Jesse nicht funktioniert hat und dass sie eigentlich wie, sie steht ja auf Jungs und Mädels, das hat sie irgendwie ihrer Mama dort mal erklärt und whatever. Also sie hat so die Vorgeschichte, hat sie wie erklärt und dass es mit dem Jesse einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und dann ist für die Ellie wie klar, okay, dann mit dem Jesse ist wie gelaufen.
Ja.
Und dann weiss sie ja da. Weil sonst hätte sie es natürlich anders aufgefasst. Das wäre richtig Ellie, weißt du, so alle eifersüchtig und fragt, jetzt verlässt mich schon wieder jemand und so. Aber daher hat Dina ganz klar gesagt, hey, dann mit dem Jesse hat sie jetzt nur probiert und hat gewusst, es funktioniert eigentlich nicht, aber sie hat sich hinter dem verstecken.
Mhm.
Und das muss sie jetzt nicht mehr.
Die Serie wählt wirklich eine weichere Dynamik.
Sehr viel weicher, auf jeden Fall. Mhm.
Oder? Also auch reifer. Eben, wie gesagt, können wir sagen, wir haben vorher gesagt, dass Ellie ist im Game zu dem Zeitpunkt in einem emotionalen Zustand, der halt verletzt ist und aufgerissen ist, sozusagen. Mhm. Und sie reagiert halt entsprechend. Da ist sie in der Serie im Moment viel reifer. Und die Beziehung zwischen ihr und der Dina wird nicht infrage gestellt, sondern eben, wie du gerade jetzt erklärt hast, Michelle, die Offenheit verstärkt ihre Beziehung sogar in dem Moment.
Ja, und Dina ist immer so ein bisschen ein irgendwie, also kommt sie immer über, als würde sie wissen, wenn sie was muss sagen. Also sie hat ja auch zum Beispiel so Sachen verschwiegen und ist dann zum Tommy gegangen, hey, ich weiss dann im Fall etwas, wo sie gewusst hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, sie hat das da auch so gemacht, so hey, jetzt sind wir so lange miteinander unterwegs, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr öffnen. Mhm. So ein bisschen der Part, den sie jetzt übernommen hat.
Ich glaube, was mir stört, ist, dass der Romanze ein bisschen vor Dringlichkeit und vor Fokussierung auf das, was Ellie und Dina eigentlich machen wollen, wegnimmt. Weil im Game kommen sie schon vor Joels Tod zusammen, tatsächlich. Sie schlafen zusammen in so einem Weed-Schuppen von Eugene. und dort ist eigentlich schon klar, okay, sie sind zusammen und sie wollen zusammen leben und so. Und die Information, dass sie schwanger ist, wird nachher halt einfach so ein bisschen als Probe für ihre Beziehung irgendwie genommen und nicht als etwas Positives, sondern wie als zusätzliche Belastung. Und das habe ich halt wie mega spannend gefunden, dass so ein bisschen die Beziehung ist etabliert und wir während dem Rachefeldzug schauen wir, wie stark dass die Beziehung kann belastet werden durch Sachen, die passieren. Unter anderem eben, dass sie schwanger ist, wie Ellie darauf reagiert und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine andere Situation, dass die Beziehung während dem Rachefeldzug etabliert wird. Und so geht für mich so ein bisschen der Fokus von dem emotional zermürbenden Rachefeldzug, wie ich ihn im Game erlebt habe, weg. Aber eben auf der anderen Seite, es ist okay, es ist es ist eine Adaption, es ist nicht eine 1-zu-1 Umsetzung von dem, was im Spiel passiert ist, aber mir hat so ein bisschen die das ist komisch, dass ich es sage bei der Last of Us, aber so ein bisschen die wirklich tief traurige und depressive Grundstimmung hat mir so ein bisschen gefällt in dieser ganzen Geschichte. Und
komm, jetzt haben wir schon alles mega deprimiert, jetzt können wir doch da auch so lassen.
Ich glaube,
das ist schliesslich konsequent.
Ich glaube im Fall also weißt, ihre Beziehung wird jetzt auch erst auf Probe gestellt. Ich glaube,
genau jetzt kommt es dafür noch. Also
es kommt mal, ziemlich sicher noch viel dicker. Und eben, wie gesagt, also jetzt, ich bin jetzt an dem Punkt, habe ich aufgehört zu spielen. Eben, wie du gesagt hast, Tommy, das ist auch genau wegen dem, es ist wirklich so ein Moment, wo es noch deprimierend fast, wo du das Gefühl hast, ey, jetzt habe ich schon Joel sein Tod gehabt, jetzt kommt das mit der Schwangerschaft.
Es wird einfach schlimmer, ja.
Es wird alles schlimmer und irgendwie in dem Moment hat es mich dann langsam so ein bisschen, ich mag im Moment gerade nicht das halte ich gerade nicht aus. Und dann habe ich ein bisschen aufgehört zu spielen.
Fair.
Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo eben viel hoffnungsvoller ist und die Sache ist halt die, je mehr man etwas liebt, desto mehr tut Verlust weh. Und ich habe Angst, dass die Serie genau das vorbereitet.
Ich habe eben auch Angst. Also je mehr Hoffnung das noch kommt, desto schlimmer wird es nachher, wenn sie verloren geht. Also es ist eigentlich ein recht guter
Schritt. Das wäre recht, ja, mal schauen. Ja.
Genau. Und eben, Dina, wo ein Baby bekommt, in Film, in Storytelling ist das so ein typisches Symbol. Schwangerschaft ist ein Symbol für Zukunft, für Hoffnung und Zukunft. Nur, dass es da eben nicht einfach in Richtung kitschige Hoffnung geht, glaube ich, sondern ich glaube, vor allem in der nächsten Episode werden wir die Frage haben, was bedeutet es überhaupt gerade in dieser Welt, Zukunft und Hoffnung zu haben oder eben eine Hoffnung auf eine Zukunft. Und das macht mich eben richtig, weil es The Last of Us ist, habe ich unheimlich Angst vor der Antwort. Und das ist halt wirklich das. Ich glaube, es kommt noch. Sie haben es jetzt halt so entschieden, dass sie die Story von diesen beiden so aufziehen. Ich glaube, wenn man das Game nicht gespielt hat, vermisst man gar nichts. Wenn, geht einfach nur ein bisschen verloren. Oder was ein bisschen schnell geht, ist so, hey, wir sind jetzt gerade kurz vor dem Tod gewesen. Übrigens, ich bin immun. Übrigens, ich bin schwanger. Schlafen wir miteinander.
Ja, aber genau. Das ist im Fall eine mega natürliche Reaktion. Es ist so. Es ist so.
Pornomässig gewirkt. Ich bin schwanger, also komm. Wie so ein Kistro.
Aber sie mich wundern,
Ellie hat gedacht, sie muss sterben. Und Dina hat auch gedacht, sie muss Ellie umbringen und ist allein. Und jetzt kommt einfach so, hey fuck, wir sind beide noch am Leben, es ist für den Moment alles okay. Und dann so Stress Relief. Das ist so die erste Reaktion, die du hast. Du lässt alle deine Gefühle gehen. Und ich glaube, es haben ja beide die Gefühle mega zurückgehalten. Und jetzt können sie einfach loslassen. Einfach so auf einen Schlag, weil alles jetzt zusammengekommen ist und alles wieder gut ist.
Ja, ich verstehe die theoretische Intention von, wie sich das Ganze abgespielt hat. Für mich hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie.
Ja. Vielleicht hat es auch die Umsetzung ein bisschen gehabt, aber die nehme ich auch so einen Moment gehabt, wo ich so gedacht habe, hey, what the fuck? Also, da geht jetzt sehr schnell. Aber dann habe ich so gedacht, irgendwie passt es noch. Also, vielleicht dann ist es mir auch ein bisschen zurecht geguckt.
Und es macht mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen, dass wir nur noch 3 Episoden haben. Und ich weiss ziemlich sicher, wo die Staffel wird enden. Also alles andere würde mich überraschen. Und es passiert noch relativ viel bis zu dem Zeitpunkt. Und ich weiss nicht, wie sie das alles in 3 Episoden machen wollen. Plus eine ganze Storyline, die im Game extrem wichtig ist, ist noch gar nicht angeschnitten worden. Und ich habe Angst, dass das komplett wegfällt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen im Hinterkopf gewesen bei mir. Mhm. Ja, jetzt verschwenden wir Zeit mit der Romanze, die wir schon früher hätten können etablieren und jetzt einfach auf Probe stellen. Vielleicht schwingt das auch so ein bisschen bei mir mit. Aber ich habe so ein bisschen Angst für die letzten 3 Episoden. Ich weiß auch nicht.
Ja, die letzten 3 Episoden kündigen sich jedenfalls spannend an, weil am nächsten Morgen nach der Aussprache und allem hören wir plötzlich Bomben und Granatenhagel. Zitat, wer es weiss, woher es kommt. Bomben und Granatenhagel in Seattle. Ein grosses Gefecht findet statt zwischen den Wolves und den Seraphites. Dally und Dina gehen aufs Dach vom Theater und sehen von weitem, wo das stattfindet. Und das Blöde ist, zuerst gehört es noch über Funk, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Über das Funkgerät, das sie von diesen toten Wolfs-Dings in der TV-Station gestohlen haben, genau.
Genau. Das dort auf der anderen Seite oder auf der anderen Seite vom Gefecht oder in Richtung von dem richtigen Gefecht, wo stattfindet, jemand ist, der wüsste, wo allenfalls weiss, wo die Abby ist. Und ja, ihr einziger Weg führt jetzt mit durch das Kriegsgebiet vor ihnen. Und ja, die Stakes sind jetzt gerade nochmal wahnsinnig aufgegangen, weil Dina ist schwanger. Sie haben einen Traum von einer gemeinsamen Zukunft als Patchwork-Family mit nur mit dem Jesse zusammen irgendwie und einem Kind. Ja, und jetzt müssen sie aber zuerst mal durch die Hölle und dann schauen wir auf der anderen Seite, wer dann noch lebt. Und das ist das Ende von dieser vierten Folge.
Day one.
Und damit bricht Day 2 an.
Ja, ich bin gespannt, ob es jetzt einfach wirklich Day, weil das ist Struktur in der Spiel, das ist wirklich, es wird immer Einblendung geben, Day 1, Day 2, Day 3. Und ich bin gespannt, ob sie es durchziehen. Es wäre ein bisschen langweilig, das als Episodentitel zu machen bis zum Ende vor Staffel.
Gell, es fängt so an, so Future Days through the valley, yeah. The path. Day 1, Day 2, Day 3.
So ist die Idee ausgegangen, kommen wir nummerieren
nicht. Ja, das ist doch einfach. Es verwirrt auch gar nicht. Weißt, ja. So, Episode 4 heisst Day 1.
Hey, aber und ja, insgesamt, abgesehen von der Theaterszene vom letzten 8 und vielleicht von Episoden, die für mich gar nicht funktioniert hat, habe ich alles andere sehr, sehr geil gefunden. Würde ich trotzdem 8 von 10 geben. Wirklich bis zur Theaterszene war es für mich 10 von 10 gewesen. Und nachher ist irgendwie alles auseinandergefallen, aber als Gesamtepisode finde ich es gleich noch gut. Ich meine, schon wegen dem Isaac und der U-Bahn-Szene und all das war schon echt geil.
Nicht einmal so eine 9.
Nein. Nein. Michelle, was sagst du? Wie viele Punkte gibst du?
Ich bin im Fall schon für eine 9. Also ich habe gefunden, es hat sehr viele starke Momente gehabt, die so gesamtübergreifend. Also ich würde sagen, so der Durchschnitt mathematisch berechnet, finde ich, hat es mindestens eine 8,5 verdient.
Ich stimme der Michelle zu, ich bin auch eher bei einem 9. Vor allem, ich habe die Folge jetzt schon nochmal besser oder auch nochmal ein bisschen packender vor allem gefunden, logischerweise, als die dritte Folge, die, glaube ich, bewusst auch ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet hat. Von dem her, für mich ist es auch. Wenn ich der letzte Folge eine 8 gegeben habe, dann war das ein 9 für mich, Day 1. Auf IMDb übrigens, ist noch spannend, ich bin jetzt da gerade auf IMDb, das ist so ein Aggregator von Kritiken, von vor allem Zuschauerwertungen, wo man immer bewerten kann, wie gut man eine Episode gefunden hat. Es ist überhaupt auch eine ganze Filmdatenbank drin, wo man alles schauen kann. Schauspieler, Cast, Crew, etc. etc. Und ich bin dort mal ein bisschen schauen, bei der zweiten Staffel, was sind so die Bewertungen der Leute, Durchschnittsbewertungen von den Leuten, die es gesehen haben, weltweit. Was geben sie da so für Folgen, für Bewertungen? Episode 1 hat es 7,4 von 10 bekommen. Dort hat es 28.500 Bewertungen bekommen. Und jetzt passiert etwas Spannendes, wo ich mir nicht erklären kann. Episode 2, Through the Valley, der Tod von Joel, hat 9,4 von 10 bekommen. Die mit Abstand höchste Bewertung in dieser ganzen zweiten Staffel.
Krass, ich denke, das sind so alle, die so ja, der Review-Bombing, die noch gesagt haben. So.
Genau, da haben wir ja letzte Woche noch vom Review-Bombing geredet. Hat es auch auf Rotten Tomatoes, also wenn du das vergleichst mit Rotten Tomatoes, dort sieht es wiederum anders aus. Dort hat es ein Review-Bombing gegeben, aber bei IMDb offenbar hat man irgendwie im Hintergrund da können, die Mechanismen greifen lassen, dass das da eben nicht gezeigt wird oder gespiegelt wird, das Review-Bombing. Man sieht 44.500 Bewertungen, also fast 50% mehr als bei der Episode 1. 9,4, dann würdest du jetzt meinen, okay, die zweite Staffel ist lanciert, die Leute lieben es und auch wenn der Joel gestorben ist, sie sind jetzt voll drin und wollen wissen, wie es weitergeht. Episode 3 ist wieder bei 7,3 von 10, also ein ganzes Stück haben und nur noch 14.000 Bewertungen. Halb so viel noch wie Episode 1 und ein Viertel so viel wie Episode 2. Also die Leute haben Episode 2 hure geil gefunden, aber haben gefunden, für mich stimmt es jetzt. Ich muss nicht mehr weiter schauen. Es ist okay. Spannendes Phänomen. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, also, dass es einbricht, habe ich irgendwie schon gedacht. Weil ich glaube, viele Leute haben sich halt die Hoffnung gemacht, es ist immer noch Ellie und Joel-Serie.
Gibt es schon Zahlen zur vierten Staffel? Also ich weiss, die ist natürlich erst am Sonntag, aber...
Ja, die vierte Folge ist im Moment auch bei einem 7,3, wie Episode 3, und hat 10.500 Bewertungen. Also nach einem Tag quasi schon fast so viel, wie die dritte Episode hat. Also es ist ganz, ganz komisch zu sehen, dass irgendwie das Interesse bei der ersten Episode ist gross gewesen, nach der zweiten noch grösser. Und alle Leute haben die offenbar hure geil gefunden, aber bei der dritten ist plötzlich völlig alle weg. Es ist so ein riesen Einbruch, wenn du das... Ich kenne keine Zuschauerzahl, ich kenne keine Einschaltquote, da bin ich noch gespannt, wie das...
Dort habe ich auch nicht gefunden, weil das finde ich noch interessant. Das
Einzige, was man weiss, ist, dass die erste Episode besser performt hat als die erste Episode vor der ersten Staffel. Mm. Irgendwie um 10% oder so.
Okay.
Also, das war ein voller Erfolg und sonst kann ich es mir wie erklären, weil halt die erste Episode oder die tut immer viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und bei der zweiten Episode hat man gewusst, dass es die Episode ist, wo der Joel stirbt und darum hat so viele Bewertungen und jetzt sind wir echt wie auf einem normalen Niveau wahrscheinlich wieder angelangt. Ja.
So, alle die gekommen sind, die haben einfach nur schauen, wie der Joel stirbt.
Genau.
Die das Game kennt
haben. Wie stirbt er echt damals?
Wie stirbt
der Pedro Pascal?
Und eben bei Day One jetzt ist auch wieder sehr, sehr viel Review-bombt worden. Es hat ganz viele Einer-Bewertungen. 16,3% von allen Stimmen sind Einer-Bewertungen. Also von dem her wird der Schnitt auch recht stark abgezogen von diesen schlechten Bewertungen. Und es entspricht wahrscheinlich nicht ganz der Wahrheit, wie es die Leute gefunden haben.
Da bin ich wirklich auch gespannt, jetzt, wie es weitergeht. Ich werde morgen mit jemandem von Sky Switzerland reden.
Cool.
Ich bin gespannt, ob er mir ein paar Insights kann geben zu den Einschaltquoten von The
Last of Us. Das wäre sehr spannend, ja.
Wäre mega spannend. Falls ja, werde ich die nächste Woche natürlich wieder präsentieren. Und sonst, ja, halt nicht.
Ich habe noch herausgefunden, Marlene heisst sie, die ich vergessen habe, die von den Fireflies. Jetzt geht auf IMDb gesehen. Ich das noch schnell müssen loswerden, weil ich eigentlich gewusst habe, wie die heisst, aber irgendwie ist es mir nicht in den Sinn gekommen.
Sonst ist das so wie in deinem Kopf, bis du es herausgefunden hast,
genau,
lass dich nicht los. Jedenfalls ja, danke euch beiden wie immer fürs Mitmachen und Mitspoilern.
Ja, merci. Sehr, sehr lustig war und eben hoffe, dass ich meine Vergleiche mit dem Game ein bisschen sein für den Rest der Season.
Ja, ich finde es noch spannender, zu schauen, wie es jetzt rauskommt und wie es weitergeht und was von der Entwicklung
hat. Ob ich die wirklich emotional kaputte, psychopathische Ellie noch bekomme, die ich will, die einfach über Leichen geht.
Unbedingt willst. Das ist eigentlich schon sehr fragwürdig.
Ja, dass sie mehr leidet, als sie jetzt gelitten hat.
So nur weil sie im Interview, weil die Schauspielerin im Interview gesagt hat, sie liebt es, dass wir alle leiden müssen. Weil sie auch muss leiden.
Genau.
Also, alle wollen leiden bei dieser Serie, das ist doch schön. Also, danke euch vielmals fürs Mitmachen, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder mit der 5. Folge. Tschüss zusammen!
Ciao. Tschüss!